Wir haben es im letzten Gespräch mit Patrick bereits angekündigt. Es gibt einen zweiten Teil zum Thema Dharma oder wo ist mein Platz im Leben, nämlich die immer mal wieder auftauchende Frage nach, ja und was ist denn, wenn es so richtig scheiße ist? Excuse my language. Was ist denn mit Leiden? Was ist denn mit schlimmen Situationen? Was heißt denn das in Bezug auf meinen Platz oder mein Dharma? Und da landet man ganz schnell wieder in einer Diskussion um Karma. Dieses Mal haben wir das umschifft. Ich bin da ganz stolz auf uns. Und landen eher in sowas wie, zieh dir zunächst deine eigene Sauerstoffmaske an im Flugzeug, wenn es abstürzt, bevor du anderen hilfst. Oder wie auch immer das da dann heißt. Und dass diese Klarheit, die uns zeigt, wo ist denn mein Platz oder was könnte die Spur sein, die mich an meinen Platz führt, immer auch mit Liebe verbunden ist.
Den schönen Satz mit der Villa, bring doch den.
Ja, für mich ist die Gefahr von diesem Gedanken des richtigen Ortes, dass wir das oder dass ich das manchmal verwechsle mit, dann bin ich an einem absolut guten Ort und verwechsle dann so quasi guter Ort mit Villa oder Ashram oder Lebensumständen, bei denen es mir dann absolut wohl ist und es mir immer gut geht und ich so wie an einem Punkt lebe, bei dem ich Leiden oder ohne Leiden leben kann. Und die, ich glaube, diese Verbindung ist falsch, weil ich glaube, wir können nicht, auch wenn wir unseren guten Ort im Leben finden, das Leben zwingen, dass es uns nicht mehr schwierige Dinge zuspielt. Mhm. Weil ich glaube, erstens wäre es sehr komisch, all den Menschen gegenüber, die in einem Kriegsgebiet leben oder die in Armut leben oder so, denen dann einfach zu sagen, ja gut, sorry, du müsstest halt einen richtigen Ort finden, dann würde es dir auch gut gehen. Das ist ja dann so, eben als weißer Mann ist das so eine absolut unmögliche Aussage. Mhm. Und gleichzeitig ist für mich immer so dieses Beispiel von Viktor Frankl im Konzentrationslager, dass das so ein bisschen in diese Richtung weist, was könnte es auch an einem solchen Ort heißen, den richtigen Ort irgendwie zu finden. Und ich glaube, er, also eine absolut eindrückliche Gestalt und wie er da in diesem unmenschlichen Ort irgendwie versucht hat, menschlich zu bleiben und bei sich zu bleiben und in dieser Verbindung mit dem Göttlichen zu bleiben. Und da ist er irgendwie, ja, da war er an seinem Ort, obwohl er sich dieses KZ niemals ausgesucht hätte.
Ja, und das sind Dinge, die immer nur je einzeln aus dieser Perspektive dann, aus dieser individuellen Perspektive dann gesagt werden können. Mhm. Also ich finde das mega schwierig, wenn man als Außenstehende Aussagen macht über eben zum Beispiel Personen, die jetzt in der Ukraine sind, ja, zum Beispiel. Ja. Oder, ja, oder da war letztens dieses Erdbeben in der Türkei, Syrien, oder? Und natürlich kann ich Mitgefühl haben, aber ich kann nicht sagen, wie das ist für die Menschen dort. Das finde ich mega frech.
Im Positiven und im Negativen, oder? Also genau, ihnen abzusprechen, genau, dass sie nicht dieses Gefühl vom am richtigen Ort sein haben, indem sie, ich weiß auch nicht, vielleicht irgendwo ein Leben gerettet haben, was auch immer, oder? Dann ist es ja wirklich der richtige Ort. Und gleichzeitig auch das Umgekehrte zu sagen, ja eben, das ist jetzt einfach der richtige Ort, geht auch nicht so von außen. Mm-mm. Ja. Mm-mm.
Und darum, ja, ich glaube, alles, was ich sage, nein, nicht ich glaube, alles, was ich sage, kommt aus Erfahrung. Alles andere hat wie für mich auch gar keinen Wert. Und ja, und wenn man dann, wenn ich aus persönlicher Erfahrung spreche, oder wenn vom eigenen Leiden, dann erstens war das auch etwas, was mich mega hassig gemacht hat und immer noch
hässig machen kann, so dieses, eben wenn Außenstehende Aussagen machen darüber, wie denn das jetzt ist oder wo ich jetzt genau bin in meinem Prozess oder so oder war, so frech, so übergriffig und aber auch, oder irgendwann zu sehen oder sehen zu dürfen, dass es, ja, es ist nicht, wie soll man dem sagen, es ist nicht etwas, was ausgeklammert ist aus einem, ausgeklammert ist aus diesem, sagen wir, guten Leben.
Ja.
Also es ist nicht, das musste so irgendwie sein und dafür jetzt so.
Ja, ja, so quasi das eine ist ohne das andere nicht möglich.
Ja, oder auch so, eben, ich meine, jetzt, ich habe wirklich das Gefühl, dass das gute Leben, das ist jetzt.
Ja.
Das ist wirklich, ich bin in diesem Platz und läuft. Und das heißt aber überhaupt nicht, dass deswegen eben nichts Schlimmes geschehen könnte oder kann.
Ja, ja.
Vielleicht ist und dennoch ist es ein ganz, es ist eine ganz andere, ein ganz anderes Gefühl und ein ganz anderer Umgang damit, auch von diesem Platz aus.
Und ich denke manchmal, vielleicht ist auch so das Bild vom Platz so als statisches Ding vielleicht auch fast nicht das Ganze. Oder vielleicht ist es wirklich, eben vielleicht ist dieses Wegbild irgendwie einfacher oder fast noch mehr mit hinein, weil es irgendwie darum geht, ich bewege mich auch drauf. Also es ist so, wie sie diese Zeitdimension ist ja auch noch dann drin. Und dann hat eben diese schwierige Zeit hat auf einem Weg Platz. Aber wenn ich irgendwo in einer schwierigen Situation bin und dann mit diesem Platzbild komme und dann hocke ich in diesem Schwierigen drin, dann ist es wie etwas anderes, weil ist jetzt das Leiden mein Platz, muss ich jetzt, also ist es jetzt immer so und bin ich jetzt immer da, oder?
Stimmt, ja.
Und beim Weg hat es wenigstens noch die Möglichkeit von, okay, manchmal ist es dunkel und irgendwie sieht man den Weg nicht und manchmal geht es wieder auf und dann ist so, ah, okay, hier bin ich.
Mhm.
Ja.
Oder auch Platz ganz, wie nochmals ein bisschen anders gesehen, so dieses. Oder wenn du sagst, die Zeitdimension kommt auch rein. Ja, ja und alles ist gleichzeitig.
Ja.
Also es ist nicht eben, vielleicht habe ich auch dort hinweisen wollen vorhin, als ich gesagt habe, es ist nicht ausgeklammert.
Ja. Ja.
Also eine schließt das andere nicht aus, sowieso. Und dann, oder ich meine, ein Beispiel ist, ist noch nicht so lange her, da hat mich eine Freundin angerufen und hat gesagt, eine andere Freundin ist irgendwie abgehauen und wir wissen nicht, ob sie sich jetzt das Leben nimmt. Ja. Und ich meine, gibt es eine triggerndere Situation?
Ja, absolut.
Eigentlich nicht. Und es war aber in diesem Moment so viel Platz da.
Mhm.
Und ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt mit ihr am Telefon, du gehst sie suchen und wir wissen es nicht. Und ja, wenn es also weißt, wenn das jetzt das ist, was geschehen muss oder was geschieht, was also wir können da jetzt, also ich sowieso nicht von da aus.
Ja. Ja.
Wir können da gar nichts machen.
Ja.
Also
und es schließt sich nicht aus, dass es, also wenn etwas geschehen wäre, dass es gleichzeitig unendlich traurig wäre.
Logisch.
Und aber auch nicht nur, oder? Also dass es wie beides halt präsent ist. Und wir aber, ich glaube, auch von uns nicht immer verlangen können, immer beides, oder ich kann nicht beides immer halten. Also zum Teil ist es dann halt auch einfach schrecklich und dunkel und jenseits.
Mhm.
Ja, und dann ist es so.
Ja. Nein, dass du. Oder Klarheit immer zu wollen.
Ja.
Das. Nee. Aber ja, in diesem Moment war es mega, 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 mega klar.
Und dass beides Platz hat, oder?
Genau, und beides hat Platz, weil es hat immer. Es hat immer, alles hat immer Platz.
Ja.
Weil alles ist ja immer.
Mhm. Mhm.
Und das, ich meine, das ist etwas, was ich, das wusste ich nicht vor all diesen Jahren. Damals gab es für mich nur das Dunkle, nur das Leiden, nur das Schlimme. Ich wusste nicht, dass da anderes gleichzeitig auch ist.
Ja.
Das ist eine Erfahrung, die die jetzt in diesen Jahren dazu gekommen ist oder sich aufgetan hat. Und dann ist ich und vielleicht ist es vielleicht ist es für jemanden wie Viktor Frankl, dann war es ähnlich, oder?
Ja.
In diesem furchtbaren Ort den Platz zu spüren für anderes.
Ja, ich habe das Gefühl, das hat schon auch ist bei Menschen ausgeprägt, die irgendwie einen spirituellen Weg gehen oder diese erleben, dass das irgendwie schwarz-weiß auch noch einmal gehalten ist von etwas. Mhm. Und ich glaube auch, es wäre eine Überforderung jeder Person irgendwie zu sagen, man muss sich halt so verhalten, eben wie Viktor Frankl und so. Das irgendwie ist halt immer alles und so. Aber ich glaube, die Menschen, die das so fühlen und auch erleben, das ist auch, ich glaube, das ist auch eine Lichtquelle für andere. Also ich denke, so dieses Buch von Frankl, ich meine, das ist jetzt noch so berührend und ich glaube auch damals, als er sich da so verhalten hat, eigentlich völlig konträr zu dem, was so unser kleines Ich tun würde, weil es ja dort dann irgendwie einfach darum geht, ich muss überleben.
Mhm.
Für mich ist es auch so einen Hoffnungsaspekt von, wow, es gibt mehr und dieses Mehr zeigt sich auch immer wieder.
Mhm.
Und es geht nicht einfach nur dann in diesem Dunkeln unter, sondern da.
Ja, und wie du sagst, es ist spürbar und hat auch wenig mit, oder was man dann genau sagt, zu tun.
Ja.
Jetzt zum Beispiel,
oder
wenn jemand zu dir kommt, völlig zerstört, und du einfach sagst, ja, es ist immer alles und alles ist kippt und es ist im Fall okay, weißt du, macht im Fall nicht. Das ist ja nicht hilfreich.
Natürlich. Und ich glaube auch nicht wahr in dieser Form, oder? Weil.
Aber wenn du einfach diese Erfahrung in dir hast, dann es gibt diese Übermittlung.
Ja,
also dann ist es für die andere Person spürbar. Ja. Und
dann wird es wahr in diesem präsenten Moment, oder? Dann ist es wie so, stimmt, ich bin gehalten, oder es ist mehr da.
Mhm.
Also das Gefühl, wir bilden so etwas wie Antennen aus, um zu merken, ob wir an unserem richtigen Ort sind oder nicht. Also ist das oder wie erlebst du das bei dir? Ist das ein Prozess, um auch zum Beispiel im Dunkeln zu spüren, doch, das ist mein Ort und ist das etwas, das wächst?
Wahrscheinlich gibt es schon Dinge, die dazu beitragen, dass es Antennen geben kann.
Mhm. Mhm.
Also wenn ich einfach betäubt und schlafend in der Welt unterwegs bin, dann merke ich nichts.
Ja.
Und dann gibt's schon, ich finde, es gibt schon, das ist ja logisch, es gibt Dinge, die machen dich klarer und wacher und irgendwie sensibler.
Mhm.
Und für mich gehört ganz klar, also logisch, ohne Meditation, ohne einfach dieses regelmäßige immer wieder Eintauchen in Sein, in die Stille, wären all diese Einsichten auch gar nie, also wären diese Einsichten nicht da.
Ja.
Oder
ja.
Diese Erfahrung, diese Erlebnisse. Und das, ich finde, das bleibt wichtig.
Ja.
Also nicht, dass es, inzwischen finde ich so, die Grenze zwischen Meditation und Leben ist viel flüssiger als vor ein paar Jahren. Ja, und aber so, dass wirklich sich hinsetzen und fallen lassen hat schon, ja, es hat seine Wichtigkeit.
Ja.
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 Also ich erlebe, oder? Es ganz ähnlich. Also auch so dieses, für mich hat es auch so mit einem mich wieder ausrichten zu tun, also ja, genau. In Phasen, in denen ich irgendwie weniger stille und weniger ja, auch Zeit in der Natur und so weiter habe, merke ich auch, dann vergesse ich so ein bisschen, ah ja, genau, das wäre eigentlich so dieses Gefühl oder diese Haltung, bei der ich irgendwie mit meiner Seele verbunden bin oder aus meiner Seele wirken kann. Und dann hilft dann auch so diese Praxis, um zu wissen, okay, so, und zum wieder so zu merken, ah gut, okay, ah, ja, stimmt, das ist es ja.
Ja, genau.
Ja. Und ich habe vorhin auch noch überlegt, es ist ja auch nicht so, man verklärt ja das manchmal so ein bisschen bei den Kindern, dass sie sowieso, ja, die wissen, die leben halt so ganz im Jetzt und aus sich heraus. Und ich glaube aber, es ist etwas anderes. Es ist nicht so dieses, jeder Impuls, den ich habe, einfach gerade umsetzen und Klasse ist jetzt fein und jetzt gibt es Klasse. Sondern es fühlt sich für mich ruhiger an und auch weniger getrieben und weniger so dieses Einsaugende, sondern es hat mehr so etwas, ja, auch etwas Langsameres, wenn ich in diesem Kontakt bin.
Mhm. Ja, da haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, oder? Sonst kaufen wir uns all die Bücher,
genau,
und all die,
genau,
Kleider.
Genau, das ist so dieser feine Unterschied von, der richtige Platz ist nicht einfach jedem Impuls zu folgen, aber es gibt Impulse, die ja, von tief herkommen und dort dann irgendwie so, ah, okay.
Ja, genau. Ja. So diese Herzenswünsche, oder?
Ja, genau.
Was gehört da dazu?
Das ist ja bei den Jesuiten ganz stark, auch so dieser Glaube von, wir wissen, was uns tröstet. Also diese Unterscheidung der Geister. Eigentlich wissen wir in uns drin, was uns gut tut und was nicht. Und ich finde, das ist schon auch, ja, es ist irgendwie schön, dass sich selber und den Menschen irgendwie auch zuzusprechen. Wir können das, oder? Weil wir werden ja häufig so als Tiere mit irgendwie Impulsen und viel Geld irgendwie beschrieben und dann kaufen wir, ja, oder? Das ist doch so das Ding von, eigentlich sind wir nicht viel mehr als Tiere, die auf Reize reagieren und dann kaufen wir das, tun wir dieses und so.
Denken noch viel dabei
und legitimieren unsere Reize. Und dass es aber diese andere Dimension gibt, aus der auch Entscheidungen kommen können, finde ich, ist auch ein enorm, ja, ein Zuspruch irgendwie an den Menschen. Also es ist nicht nur flüchten oder kämpfen, konsumieren oder sich betäuben, sondern es gibt auch noch eine andere Form.
Ja, das finde ich mega schön und wichtig, dass du das erwähnst. Es ist, jede und jeder ist zu 100% fähig,
das zu wissen und
zu spüren.
Genau.
Und ein anderes Thema, was auch immer wieder jetzt aufpoppt, ist so dieses Demokratische.
Ja.
Oder es ist nicht ein Paar, die vielleicht im Wald leben oder irgendwo in der Wüste, die können das und alle anderen nicht.
Ja.
Und alle können das, alle. Es ist eine Frage von, du hast es im letzten Gespräch, glaube ich, erwähnt, von, es hat so viel Zeug um meinen Platz herum, oder?
Ja.
Es ist eine Frage von, getraue ich mich wirklich einfach, mich hinzusetzen und vielleicht auch mal zu schauen, ja, was ist denn da alles an Krümpel um.
Ja.
Und ja, ist es dann vielleicht am Anfang gar nicht so angenehm, das mal anzuschauen, oder? Das dann auch, ja.
Und es gibt Situationen, in denen es schwieriger ist. Also so quasi, um nochmal zum Anfang unseres Gespräches heute zu kommen, also wenn Bomben um mich fallen, dann ist es sehr schwierig, weil dann die anderen Impulse von ich muss mich schützen, ich muss weg und so einfach auch sehr stark sind. Und dann,
auch richtig in diesem
Moment. Genau, also absolut, oder? Und dann zu sagen, ja gut, und jetzt verbinde ich mich mal mit meinem Kern selbst, mit meiner Seele, das ist dann viel, viel schwieriger. Eben wie bei Viktor Frankl, nicht unmöglich, aber es ist nicht so der Anspruch von von außen herangetragen von, ja, das kann man immer gleich gut. Man muss dann sagen, man kann es immer, aber nicht immer gleich gut, oder? Also so, wir haben diese Fähigkeit und es ist aber nicht, es gibt Situationen, bei denen es auch einfach schwierig ist, oder?
Ja, sicher. Ja, voll. Ich meine, das kennen wir ja auch aus viel harmloseren
Natürlich, genau.
Situationen. Ja, ja. Oder manchmal ist es einfach, da dreht es und da läuft es und das Hirn und die Gedanken und es ist einfach Klarheit, kannst du vergessen.
Ja, mega.
Und es ist völlig okay.
Ja.
Ist völlig okay.
Und ich glaube, das ist dann auch die richtige Haltung oder der richtige Umgang, der, damit auch dieses Liebevolle und irgendwie zu finden.
Ja, gut, der kleine Schatz, du bist so herzlich. Versuchst du nur mal.
weil ich glaube, das ist auch so etwas, diese Klarheit ohne Liebe oder ohne das Liebevolle, das wird enorm schnell sehr kalt und sehr zynisch. Also ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, so aus diesem Zen-Eck, und der hat dann gesagt, ja du, wenn die Welt untergeht, geht sie unter. So im Stil von die Umwelt, sind auch schon andere Planeten kaputt gegangen und so. Und natürlich stimmt das. Also das ist in der kosmischen Dimension ist unsere Erde ein Planet unter sehr vielen. Mhm. Und gleichzeitig glaube ich, wenn aber die Liebe fehlt zu den Pflanzen, den Tieren, den Menschen, die ganze Schöpfung, so diese Schönheit auch zu lieben, ich glaube, dann wird es einfach auch sehr kalt und sehr zynisch. Und
ja,
es ist dann wie so, klar stimmt's, aber es ist trotzdem nicht das Ganze.
Ja, Detachment heißt nicht lieben.
Genau.
Auch wenn Liebe ohne Attachment eine andere Folge
ist. Eine weitere Folge. Ja, aber ich glaube, es ist dann wirklich auch eine, ich rede jetzt einfach, aber für mich, es könnte gut sein, dass es auch mit diesem Punkt zu tun hat, woher diese Liebe kommt oder woher ich liebe.
Ja,
und wenn das auch so aus dieser großen Liebe oder so kommt, dann ist es anders, als wenn sie eingefärbt ist durch so viel Ego, das ja in der Liebe auch dabei sein kann.
Ja, natürlich. So. Ja, und dann heißt es auch nicht, dass mir zum Beispiel Flüchtlinge egal sind,
ja,
ohne dass ich sie zu meiner Aufgabe mache zum Beispiel, sondern...
Ja. Das hat auch wieder mit diesem Platz zu tun, oder? Es ist vielleicht nicht dein Platz, Flüchtlinge zu retten und dich da einzusetzen. Das heißt aber nicht, dass diese Verbundenheit nicht da wäre.
Genau.
Ja.
So dieses, das Mitgefühl oder für Leiden, und das ist ja immer, auf eine Art ist ja immer auch ein Mitleiden.
Ja.
Weil, ja, wenn wir nicht getrennt sind und so. Und aber nicht... Denn das Ich muss sich dann nicht angesprochen fühlen, sich zu kümmern.
Mhm.
Weil
es
ist ja schon gekümmert.
Das ist ganz spannend, so dieser Helferimpuls oder dieses Ich müsste jetzt. Mhm. Ich habe heute gedacht, als ich hierher gelaufen bin oder gekommen bin, es gibt irgendwie, und ich habe immer wieder das Gefühl, es gibt Menschen, die tragen mehr als andere, also die tragen wie noch Dinge mit von anderen, und es gibt solche, die tragen sich selbst, und dann gibt es noch die lassen sehr vieles von sich tragen. und ich bin nicht ganz sicher, es ist ja wie so, also so ein gutes Mittragen hat etwas sehr Soziales, etwas sehr Nahes, und das Kippen aber in ich trage euch alles und ich nehme die Welt auf die Schultern und bin dadurch auch sehr wichtig, oder? Weil ich mache jetzt das. Dieser ist auch so eine ganz, ganz feine Unterscheidung, oder? Und sich nicht abzukapseln und zu finden, ich schaue ja für mich, und wenn jeder für sich schaut, dann ist für alle geschaut. Und gleichzeitig aber auch nicht das Gefühl zu haben, und ich muss jetzt all diese Boote, die übers Mittelmeer kommen, muss ich jetzt irgendwie, das ist jetzt an mir.
Genau, das ist eine völlige Überschätzung.
Mega. Und auch so eben wieder das Ego, das dann irgendwie das Gefühl hat, es geht nur um mich.
Ja, ich bin die tut, genau, und die schaut, und die sicherstellt, dass
der Welt... Und ich nicht mehr dann, oder?
Genau. Das ist eine völlige Überschätzung.
Ja.
Also auch völlig unmöglich.
Ja, mega.
Und gleichzeitig, oder, nicht da reinzufallen heißt, eben, wie gesagt, es heißt nicht, dass die Liebe nicht da ist.
Ja. Oder dass aber ich nicht wirke, oder?
Ja, aber ja. Das ist mega schwierig. So. Der Umgang mit dem Leiden, ohne das Leiden dann eben dir so auf die Schulter zu nehmen, genau. Und zu sagen, also gut, ich mache es jetzt für dich.
Ja, genau, genau.
Völlig, was eh unmöglich ist und trotzdem so, ich glaube, für uns beide ein großer Impuls, oder?
Natürlich,
so,
dass, natürlich.
Also gut, komm, ja, schon gut,
genau,
ich mache jetzt.
Genau, und ich habe bei mir ganz stark gelernt oder lernen müssen, dass da auch sehr viel Ego drin ist. Also, dass ich als Helfender mir dann auch erhoffe, dass dann auch etwas zurückkommt. Und wenn es nicht so auf dieser Horizontalen ist, dann wenigstens in der Vertikalen. Und dass ich mir da ein paar Punkte mit dem Universum irgendwie aushandeln kann. Und so weiter. Und zu merken, dass eben diese überdrehte Hilfe eigentlich auch ein Ego-Trip ist. Ja, das war für mich so, auch, ja, in meiner Erziehung war das immer so, okay, es gibt gut handeln und gut handeln ist anderen helfen. Mhm. Und dann zu merken, es hat auch sehr viel Schulterklopfen drin, wenn ich da anderen helfe.
Das ist ziemlich ernüchternd, nicht?
Ja.
Alles
ja,
zusammen, so ja, ernüchternd.
Ja, und es bringt einem so aus diesem Ding raus, ich weiß, wie es funktioniert, oder? Also so quasi, ich helfe einfach, dann haben mich alle gern und dann geht es mir gut.
Dann habe ich es gut gemacht, ja, genau.
Scheiße,
okay, genau.
Erstens haben mich dann nicht alle gern und zweitens, wer habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich bin, wenn ich allen helfen muss, immer? Und wieso fühle ich mich danach irgendwie so ausgelaugt, weil ich doch allen geholfen habe?
Ja. So gut, ja genau, es ist dieses Gefühl.
Ja, ja.
Und da kannst du nicht, da kannst du einfach nicht beschissen.
Ja. Es ist ja dann nicht nährend, oder? Sondern es ist dann wie so, okay, ich merke das Loch, ja gut, dann war es jetzt irgendwie vielleicht zu viel oder nicht wirklich aus meinem Impuls.
Und ich kann es mir dann schon versuchen, schön zu reden. Aber
oder
Schoki
zu essen.
Wir wissen alle, dass wir lügen. Wir wissen es. Trotzdem, ja komm. Nein, so schlimm ist es nicht.
Es gibt so, ich denke manchmal, was mir hilft, so als Helfersyndrom-Mensch, ist so dieses Bild von ich habe auch schon darüber gesprochen, von Bernard von Clairvaux mit dieser Brunnenschale, dass das Göttliche nicht will, dass wir mehr schöpfen, als wir haben, respektive mehr durch uns, oder dass wir es durch uns durchfließen lassen, sondern dass es darum geht, unsere Schale zu füllen, ganz voll zu werden, um dann das abzugeben, was darüber hinausgeht.
Ja.
Und ich finde das also für mich so als, eben, ich könnte auch noch und man müsste doch und die Boote im Mittelmeer und so, ist dann immer so ein bisschen, okay gut, wie voll ist deine Schale im Moment? Wirklich, magst du? Oder ist es eher das Gefühl, du füllst die Schale mit all diesem Handeln?
Ja. Sehr schön, sehr schönes Bild.
Ja, und ich glaube eben auch so, gerade so in helfenden Berufen oder auch, was du gesagt hast, also dieser Heilungsaspekt, wenn du heilend arbeitest, dann wäre es ja völlig gaga, so quasi dich völlig zu leeren, damit die andere Person irgendwie ganz werden kann, oder?
Ja, weil, oder wenn ich da involviert bin, ich als ich, dann...
Ja.
Also
ja, genau.
Dann ist es ein bisschen gruselig.
Ja,
das will niemand.
Mega.
Ja.
Und du bist dann irgendwie permanent leer, um irgendwelche andere zu füllen, oder? Das ist irgendwie so.
Ach, wieder völlige Überschätzung vom Ich.
Ja.
Kuckuck. Hast du ein weises Schlusswort, Patrick?
Ja, ich habe jetzt
du als Pfarrer, hä?
Du hast das schon mit der Schale gesagt. Ich glaube, weiser als mit der Schale wird es jetzt nicht mehr.
Ja, die überfließende Schale. Ich ziehe zunächst meine eigene Sauerstoffmaske an, bevor ich dann den anderen helfe. Etwas, woran wir uns tagtäglich erinnern dürfen, nicht wahr? Patrick Schwarzenbach war das im Gespräch mit mir, Lila Sutter. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Merci vielmals fürs Zuhören. RevLab.